Ich habe fast überlegt, ob ich irgendwas in die Folge oder in den Titel reinschreibe mit dem Wort Halbwertszeit, weil ich mir nicht ganz sicher war. Wir hatten ja nach dem Sieg in Hannover schon mal gedacht, ah, das ist, ich will jetzt nicht sagen die Wende, aber jetzt zu Hause so gegen Paderborn und dann wird's wieder besser. Und wir sind ja dann ziemlich, ja, wie soll ich sagen, ziemlich kalt gelandet. Das war ja eine Enttäuschung. Und ich habe schon so ein bisschen Angst, dass ich mich jetzt über einen Auswärtssieg freue, um dann wieder so ein Heimsieg oder so eine Heimniederlage gegen Preußen Münster zu haben. Aber ich weiß halt nicht, ist das nicht so negativ, wie ich da denke?
Ich glaube, das geht nach fast allen so, muss man ehrlich sagen. Ich denke, als erfahrener Hertha-Fan insgesamt hat man da schon eine Euphoriebremse mittlerweile intern, die leider dann doch mal ab und zu versagt, wie auch bei mir letzte Woche, was dann eben zu so einer herben Enttäuschung führt. Aber jetzt auch gerade mit dieser Erfahrung dieser Saison und auch des letzten Spieltags und dem Rhythmus Hannover-Spiel, Paderborn-Spiel, heutiges Spiel in Nürnberg, muss man sich bremsen. Ja, ich glaube, es ist gut beraten, nicht komplett durchzudrehen. Ja.
Ja. Ach, das ist ja fast schon so eine schöne Einleitung. Ich würde das gleich vorne mit reinnehmen in die Folge. Ist das okay?
Als ob du das nicht von Anfang an geplant hättest, Mädchen.
Nein, hatte ich noch nicht geplant, denn mir ist nämlich noch was anderes eingefallen.
Bitte.
Und zwar, ich bin letztens mal so gefragt worden oder bei YouTube hatte man jemand geschrieben, wer spricht da eigentlich? Nur ist das natürlich ganz witzig, denn ich vermute mal jemand, der das zum ersten Mal hört. Dem sind natürlich dann die Beteiligten immer so unbekannt und wir stellen uns ja jetzt nicht jedes Mal vor. Dann hätte ich mich jetzt 156 Mal bei jeder Folge am Anfang vorstellen wollen oder müssen. Das ist dann auch doof, vor allem für die, die es schon wissen. Und du warst, bist ja, glaube ich, auch inzwischen häufigster Gast gewesen beim Exilataner Podcast. Würde ich jetzt auch nicht jedes Mal wiederholen wollen, aber ich habe überlegt, ob wir vielleicht jedes Mal in die Folge vielleicht so ein Zwei-, Dreizeiler machen für jeden, so eine Kurzvorstellung von jedem, damit man weiß, wer das ist. Vielleicht kannst du mir ja mal zwei, drei Sätze zu dir schreiben und dann nehmen wir die immer als fixen Text mit rein in die Folge, wenn du dabei bist. Wäre das eine Idee?
Können wir machen fürs nächste Mal.
Ja, dann, oder
Genau.
wenn ich kann ich ja auch was schreiben.
Ich
Du
kann auch
hast.
was, ich kann auch was improvisieren, wenn du jetzt noch mal was möchtest. So viel würde ich ja auch nicht sagen. Wir wollen es ja nicht verheddern.
Kannst du es nochmal wiederholen? Ich habe dich gerade nicht verstanden.
Ich wollte gerade sagen, ich kann auch gerne jetzt was improvisieren. Wenn du jetzt heute den drei neuen Zuhörern des Exil-Herthaner Podcasts mich noch vorstellen willst, haue ich dir auch jetzt was raus.
Drei. Ich weiß nicht, ob es so viel sind.
Ich war jetzt optimistisch. Nach dem Sieg, sage ich mal, sind es drei neue zuhörende Dauergäste des Exil-Herthaner Podcasts, mindestens.
Ah, okay, passt. Ich sehe jetzt auch gerade, warum ich dich so leise höre. Plötzlich bei mir war der Kopfhörer nicht richtig drin.
Ah, jetzt gut, ich bin beruhigt, dass ich nicht schuld bin.
Nee, bist du nicht, auf keinen Fall. Ich muss es aber dann gegebenenfalls nochmal nachjustieren. Mein Gott, also ist ein
Heute ist schwierig.
heute ist ein bisschen schwieriger Anfang, aber komm, wir retten uns einfach ins Intro. Wollen wir das so machen?
Wir springen das ins Wo, komm.
Zugchef Prämchen und seine Crew begrüßen Sie herzlich an Bord des ICE 1892 Hanne Sobeck aus Berlin auf unserer Fahrt nach JWD.
Liebe Hertha-Fans in nah und fern, macht es euch bequem und lasst euch überraschen, wohin die Reise heute geht. Und nun gute Unterhaltung mit dem Exil-Herthaner Podcast.
Nächster Halt, Berlin Olympiastadion.
Aber du wirst sehen, es wird jetzt gleich viel, viel besser. Wir können ja heute über einen Sieg reden. Ich habe das eben vielleicht so negativ formuliert, aber die Freude ist ja trotzdem da.
Freude ist da, gebremste Freude.
Ja, man hat tatsächlich immer so ein bisschen Angst, wie beständig ist das? Aber ich lasse mir das jetzt für heute erstmal nicht die Laune verbieten und nehme einfach das mit, was ja tatsächlich war. Nämlich eine, wie ich finde, in der Deutlichkeit, zumindest vom Ergebnis her, sehr überraschende 0 zu 3 auswärts Niederlage, nee, für uns auswärts Sieg, für die eine Heimniederlage. Ich habe es nicht mit erwartet. Ich habe sogar gegen Hertha getippt, ich gebe es zu. Ich habe echt Angst gehabt, dass Nürnberg uns auch nochmal besiegt.
Ja, die hatten ja einen Sieg im Rücken, Last Minute. Das ist ja immer mal wieder so ein Motivationsboost. Aber anscheinend hat Nürnberg auch die Hertha solche auf ein gutes Spiel mit Punktgewinn folgt. Denn das muss man schon attestieren, doch ein recht schwaches Spiel heute. Ja, also die Nürnberger, die große Nürnberger Anhängerschaft, die heute hier mithört, wir fühlen mit euch. Nächste Woche ist es wieder umgekehrt.
Ja, ich muss sagen, ich finde tatsächlich auch den Miro Klose eigentlich sehr sympathisch, obwohl ich jetzt so natürlich mit Nürnberg und auch mit den Stationen von Klose nicht so viel am Hut habe, aber ich habe den immer als sehr bescheidenen und angenehmen Fußballer in Erinnerung, vielleicht mag ich ihn deswegen so sehr.
Ich glaube, das geht dir und der Fußballnation so. War auch ein sehr sympathischer Auftritt in der PK und ja, also von mir nur alles Beste, ja.
Ja, wir hatten im Vorgespräch schon drüber gesprochen und das Schlimme ist, ich bin mir immer noch so ein bisschen unsicher. Natürlich möchte ich mit dir auch über Freddy Bobic und den Prozess reden, der jetzt ja kürzlich ein neues Gerichtsurteil zutage gefördert hat, bei dem Hertha meines Erachtens ja erstmal nicht gut wegkommt. Ich habe uns wirklich nochmal den kompletten Ablauf dieses Verfahrens aufgeschrieben. Ich bin immer noch etwas unsicher, wie ich da reingehen soll, denn einerseits, wenn ich dich jetzt frage, wie findest du es und ich nenne die Fakten nicht, ist es doof, wenn ich die ganzen Fakten nenne, dauert es so lange. Vielleicht kann ich ja so mit anfangen und ich hoffe, du bist damit einverstanden. Ich mache zumindest mal den ersten Block, wann das anfing und wo, glaube ich, Hertha erstmal noch richtig unterwegs war. Vielleicht sind wir uns da ja schon einig. Soll ich so mal vielleicht anfangen?
Leg los, Andi.
Okay, also Anfang 2023, Hertha verliert gegen Union und hat dann gegen Freddy Bobic eine ordentliche Kündigung ausgesprochen. Etwas später gab es dann noch von Hertha BSC eine außerordentliche Kündigung gegen Bobic. Er soll geheime Unterlagen weitergegeben haben. Man hat ihm ferner vereinschädigendes Verhalten vorgeworfen. Dieser Satz, wenn du nochmal kriegst du eine gescheuert, ist ja bestimmt den meisten noch recht präsent. Es gab dann in der Folge nochmal mehr oder weniger zwei Urteile, nämlich einmal, dass das Gericht gesagt hat, die ordentliche Kündigung von Hertha, die ist rechtmäßig erklärt, allerdings die fristlose, die ist ungültig. Und es gab dann ja eigentlich noch recht lange viel hin und her über Befangenheitsanträge, sprich Hertha hat dieses Gerichtsverfahren ein bisschen hinausgezögert. Weil auch zu diesen Zeiten Hertha ja wirklich ganz klamm war und wirklich um die Lizenz und vielleicht auch irgendwo um die Existenz kämpfte. So gesehen war das wahrscheinlich damals alles noch pfiffig, das erstmal, ich sag mal, nach hinten zu verschieben. Und ich glaube, an der Kündigung von Bobic und die Trennung von Bobic, ich weiß noch, du hast furchtbar damals über ihn geschimpft, du mochtest ihn überhaupt nicht. Und zwar nicht nur als Person nicht, sondern ich glaube auch ja für das, was er nachher getan hat. Sind wir uns einig, dass dieser Anfang eigentlich noch im Interesse des Vereins war?
Es waren auf jeden Fall logische Schritte, die auch in dem Verhalten und auch in der sportlichen Performance Bobic einen Rückhalt gefunden haben. Also das ist insoweit rationales Vorgehen und sicherlich nicht unüblich in der Branche, was die Art der Vertragsgestaltung angeht, die wir jetzt eben ja auch vor Gericht ausfechten. Das ist dann eben schon im Vorfeld passiert, dass die Trennung sicherlich nicht falsch war. Also von mir auf jeden Fall auch unterstützt wird bis heute. Ja, das würde ich jetzt mal unstreitig stellen und unter den meisten Fans von Hertha.
Jetzt haben viele ja damit schon ein Problem, dass er überhaupt eine Abfindung bekommt, weil das heißt, er hat keine gute Arbeit gemacht. Ich fürchte nur, dass unser Rechtssystem so nicht funktioniert. Er hat zwar nicht erfolgreich gearbeitet, aber er hat sich halt in seinen Arbeitsvertrag eine Abfindung festschreiben lassen in Höhe von 2,7 Millionen Euro. Er hat dann nochmal Geld für, ich glaube, nur 2 Monate bekommen und damit kommt er dann auf über 3 Millionen Euro. Also man ahnt, was der gute Mann überhaupt an Gehalt bekommt bei Hertha BSC. Ich habe immer wieder erlebt oder gesehen oder gehört oder gelesen, dass immer wieder Fans Hertha vorwerfen, ja, eigentlich darf man dem gar nichts zahlen und man hätte den eigentlich nie verpflichten sollen. Aber um ehrlich zu sein, also ich finde, Vertragstreue ist nur etwas, das kann man sich nicht aussuchen. Man kann sich nur halt überlegen, wollte man den damals haben und will man ihm so viel Geld bezahlen und will man so eine Abfindung bezahlen. Das hat man gemacht und um ehrlich zu sein, ich mache Hertha da nicht mal einen Vorwurf, denn ich gehörte ja selber zu denen, die sagten, wer kann es denn retten, wer hat denn schon gezeigt, dass er es besser machen kann? Und mit der Empfehlung aus Frankfurt war er ja so ein bisschen der Heilsbringer. Also Gegenbauer war ja froh, dass man ihn hatte und dass so jemand zu uns kam. Also ich gehörte nicht zu denen, die gesagt haben, das wird nichts mit Bobic. Und ich kann mich eigentlich auch nicht an viel Stimmen aus Berlin erinnern, die gesagt haben, den dürft ihr nicht verpflichten. Also ich finde es dann im Nachhinein manchmal etwas einfach zu sagen, na, den hätte man nie holen dürfen.
Ja, hinterher ist man immer schlauer. Also das war auch aus meiner Sicht ein absoluter Coup zu der damaligen Zeit, der natürlich noch in dem Geiste des Big City Clubs, ich weiß, eines deiner Lieblingsreizwörter, geschlossen wurde, aber eben diese Verpflichtung trägt eben auch den Geist dieser Zeit in sich, nämlich große Namen mit großem Anspruch zu verpflichten. Ich denke, Freddy Bobic war zu dem Zeitpunkt ein großer Name mit dem erheblichen Erfolg in Frankfurt im Rücken, den man ihm sicherlich zumindest zum Teil auch gut schreiben muss, auch rückblickend noch, auch wenn er den natürlich nicht alleine bewirkt hat. Dass das denn so in die Hose geht, das ist bitter, aber das erleben wir ja gerade bei Hertha erstaunlicherweise in vielen Kontexten, dass nicht nur auf Funktionärsebene, sondern auch auf Spielerebene Personen verpflichtet werden, die dann eben nicht an ihr früher gezeigtes Leistungsvermögen anknüpfen können, was eben zeigt, auf wie vielen Ebenen und wie vielschichtig unser Verein wirklich halt Probleme hat, dass es eben die Hoffnung, dass das eine Person alleine zerschlagen kann und uns auf den Weg zurück des Erfolges zurückführt, wahrscheinlich sehr, sehr naiv ist, sondern dass wir uns auch noch auf eine längere Zeit vieler Probleme, vieler Rückschläge einstellen müssen, um mal die Brücke in die Gegenwart und in die Zukunft zu schlagen.
Nun ging es leider weiter. Und zwar hatte Bobic, oder da bin ich mir nicht ganz sicher, Bobic in Zusammenarbeit mit dem Gericht einen Vergleich vorgelegt. Hertha hätte demnach 3,2 Millionen Euro bezahlt, was jetzt nochmal wesentlich weniger ist als das jüngste Urteil, was ja bei über 4 Millionen liegt. Und Hertha muss, ich glaube, 110% oder 125% der Summe erstmal beim Gericht vorhalten oder zurücklegen lassen. Also doch deutlich mehr als die 3,2 Millionen Euro, die zunächst da angeboten wurden. Das Gericht hat das ist ja die ganze Zeit immer ein Urkundeverfahren gewesen. Wir beide sind jetzt keine Volljuristen und wir tun auch gar nicht so, als wenn wir das wären. Das ist immer ein vereinfachtes Verfahren, weil es vor allem dann eben, ja, ich sag mal, um die Wirksamkeit und Gültigkeit der Urkunde geht. Hertha kann jetzt in einem Nachverfahren, in einem Zivilverfahren weiterklagen und mir erschließt sich einfach nicht, was Hertha noch glaubt im Ass oder welches Ass sie vielleicht noch aus dem Ärmel zieht, wo man noch der Meinung ist, dass man da noch was rausholen kann. Es gab jetzt einen Artikel im Kicker, es gab noch einen Artikel vom Stefan Herrmann im Tagesspiegel, also doch von verschiedenen Seiten, die Hertha immer wieder Starrsinn vorwerfen. Und ich muss sagen, ich kann mich nicht frei machen, dass ich es auch nicht mehr verstehe. Zumal ich damit rechne, wenn sich das noch länger zieht, dass auch die Zinszahlungen höher werden. Also ist Hertha aus deiner Sicht auch starrsinnig?
Ja, das ist eine gute Frage, Bremchen. Jetzt beginnen wir da wirklich in den Bereich der Kaffeesatzleserei zu kommen. Entscheidende Frage, und die wird dann eben erst rückblickend zu bewerten sein, kann Hertha BSC jetzt noch Beweismittel beibringen, die diesen Urkundsprozess in einem anderen Licht erscheinen lassen und dann im normalen Verfahren eben einen anderen Ausgang herbeiführen? Und wenn nicht, dann ist man wirklich steht man wirklich in der Frage, dass man einen schweren prozesstaktischen Fehler begangen hat. Insbesondere, du hast es angesprochen, bei den erheblichen Zinszahlungen, 5 oder 9% über Basis, also das kriegst du bei keiner Bank. Ja, also das sind unglaubliche Mengen, gerade schon bei dem Grundbetrag, um den hier gestritten wird, muss man sich das vorstellen. Das sind riesige Beträge, allein 800.000 Euro sind Stand jetzt schon an Zinsen angefallen. Dazu diese Verzögerungstaktik mit Befangenheitsanträgen, ich finde das höchst ungewöhnlich in dieser Häufigkeit und als prozesstaktisches Mittel einzusetzen, wenn das nur darum ging, den Zeitpunkt zu verzögern, um etwaige Lizenzierungs- oder andere Finanzierungsfragen zu sichern, ist das sicherlich legitim, wenn auch nicht schön. Ja, aber wenn das nicht so ist und sich dieses in einem endgültigen, rechtskräftigen Urteil denn eine Niederlage bestätigen sollte, dann muss man rückblickend sagen, war das ein schwerer, schwerer Fehler, der wahrscheinlich Millionen Euro gekostet hat. Zumal eben ein Vergleichsangebot, du hast es gesagt, eben auf dem Tisch lag. Und da selbst, wenn man sich ein Stück weit im Recht fühlt, vielleicht ein Gebot der Wirtschaftlichkeit ist, auch so einen Prozess abzuschließen, gerade auch um vielleicht die mediale Aufmerksamkeit von diesen Themen auch wegzulenken und eben einen vielleicht einzupreisenden und hoffentlich auch schon mit Rückstellungen hinterlegten finanziellen Risiko einfach abzubinden und da einen Schlussstrich Strich zu ziehen und das eben unter diese verfluchte Big City Club Ära zu verbuchen und dann eben nicht weiter in die Gegenwart zu ziehen. Das sind so die Fragen, die sich aus der Ferne sehr, sehr schwer beantworten lassen und für uns als Fans eben erst in der Rückschau. Aber ein dumpfes Gefühl bleibt, war eben auch gespeist aus den vielen, vielen negativen Erfahrungen, die wir eben auch schon gemacht haben als Hertha-Fans, die unterschiedlichen Vereinsführungen, ja, die haben ja gewechselt, auch in der Vergangenheit in solchen Fragen getroffen haben. Und da fehlt mir auch das Vertrauen, auch in die neue Führung, zu sagen, die werden das schon machen. Ja, und das löst bei mir auch ein Unwohlsein aus.
Also das Zivilverfahren, es ist ja nicht so, dass man das pauschal verdammen muss. Es ist tatsächlich so, dass man wohl andere Verteidigungsmittel hat, die einem zur Verfügung stellen. Zeugen, Sachverständige, was in dem reinen Urkundenverfahren wohl nicht zur Verfügung steht. So gesehen, wenn Hertha tatsächlich da noch was liefern kann, was diesen Fall komplett drehen würde, dann müsste man wahrscheinlich sogar auf dieses Zivilverfahren warten. Aber naja, es ist so ein bisschen die Hoffnung auf den Retter und was mich so oder die Hoffnung auf eine unerwartete Rettung eigentlich und was mich auch noch sehr beeinflusse, sage ich mal, ist ja die Eindeutigkeit, mit der teilweise auch Journalisten, die ja oftmals viel näher dran sind, darüber schreiben, wenn ich dann lese, dass man die Fehler der Vergangenheit eigentlich nochmal verschlimmert. Das sind schon Statements, wo ich echt denke, wow, das ist so, da fehlt es aber nicht an der Eindeutigkeit. Hat man jetzt auch nicht so häufig.
Ja, aber es ist auch nicht ungewöhnlich, dass Journalisten da eine starke Meinung haben. Das macht sie nicht unbedingt zu Wissensträgern oder Leuten, die das wirklich realistisch einschätzen können. Deswegen habe ich meine Einschätzung ja auch bewusst vorsichtig formuliert, die sich eben erst in der Rückschau wirklich feststellen lassen. Ich war eben mit einem unguten Gefühl im Magen unterwegs und mir fehlt da das Vertrauen. Die Journalisten haben im Grunde schon den Stab gebrochen. Mal gucken, ja. Also es heißt nicht ins Boxhorn jagen lassen von den starken Sprüchen der Journalisten, die können schreiben, was sie wollen, das hat keine Konsequenzen. Wir können auch hier reden, was sie wollen, ja, das hat keine Konsequenzen. Konsequenzen hat das, was der Verein an Handlungen macht und daran muss man denn auch die Vereinsführung messen lassen. Das ist jetzt meine Message mit Blick in die Zukunft. Ich weiß nicht, ob weitere prozesstaktische Schritte schon vor der MV stattfinden können, dass man da nochmal nachfragt, aber spätestens, wenn eine finale Entscheidung zugrunde liegt, muss man dieses Verhalten der jetzt Verantwortlichen hinterfragen und dann eben auch Konsequenzen fordern. Wenn jetzt hier mit Millionen Schaden nach ein paar Jahren so ein Verfahren in die Hose geht, das hätte 3,2 Millionen kosten können und am Ende kostet es 5 oder 6 Millionen, dann erwarte ich dafür Konsequenzen in der Rückschau. Das muss ich ganz klar sagen und so eine Haltung kann man auch durchaus auch in der Mitgliederversammlung mal produzieren oder zumindest mal verbalisieren und eben auch mal hören, dass die Leute denn auch, wenn sie so sicher sind mit diesem Weg zu gehen, dass sie denn auch ihr persönliches, berufliches Schicksal mit so einer wichtigen Frage verknüpfen. Das würde ich gerne mal hören.
Was sicher ist, ist, dass wir ein Thema im Moment so gut wie gar nicht besprechen. Das ist nämlich die Fälligkeit der Anleihe. Die wird am 8. November 2025 fällig. Das ist erstmal der Normalfall. Hertha hat sich ja eine Anleiheoption gesichert, sprich, der Verein kann das verlängern, soweit mir bekannt. Die Fälligkeit ist immer noch der 8. November 2025. Ist es noch nicht rein formal verlängert worden? Ich habe dafür jedenfalls keinen Hinweis. Es gibt auch keine Neuigkeiten dazu. Was ich aber nochmal interessant finde, ist der eine Aspekt. Wir haben uns ja teilweise ein bisschen gewundert. Hertha hat ja doch deutliche Einnahmen mit ehemaligen Spielerverkäufen oder mit Spielern gemacht, die inzwischen verkauft wurden, die dann wieder weiterverkauft wurden. Und Hertha hat tatsächlich dann anteilig recht viel Geld bekommen. Das waren, glaube ich, einige Millionen in Summe. Und wir haben aber auch keine weiteren Spieler mehr geholt. Und viele haben sich darüber gewundert. Und auch jetzt gab es wahrscheinlich den einen oder anderen, der sagt, Mensch, so wie wir mal angefangen haben. Eigentlich ist es erstaunlich, dass es Leitl und Weber, dass man sich von denen noch nicht getrennt hat. Ich würde gerne diese Anleihe deswegen nochmal erwähnen, weil ich glaube oder das dann verstehen würde, wenn sozusagen die finanziellen Fesseln, die Hertha noch hat, die auch mit dieser Anleihe zusammenhängen, einfach so strikt und noch so stark sind, dass man einfach sagt, uns sind die Hände gebunden. Wir gerade eine Trennung von Leitl oder von Weber, die haben alle noch Verträge. Wir können uns das eigentlich gar nicht leisten. Und ich stelle mal die These auf, dass das heute, bis heute bei Hertha da immer noch reinspielt. Und ich bin sehr gespannt, was wir im November auf der Mitgliederversammlung erfahren, wie weit das vielleicht noch Einfluss hatte und noch Einfluss haben wird und vor allem, wie es dann weitergeht mit der Anleihe. Denn der 8. November ist eine Woche vor der Mitgliederversammlung. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall danach schon wissen, wie es mit der Anleihe weitergegangen sind. Bin ich sehr gespannt. Vielleicht wird man es da verkünden. Ich lasse mich überraschen, aber ich fürchte, es gibt einen Zusammenhang zwischen beiden. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu theoretisch und zu spekulativ unterwegs.
Tja, dass wir nicht viel Geld haben, ich glaube, das ist jetzt keine große überraschende Neuigkeit. Wir wissen nur nicht, wie schlimm es ist. Ja, ich fühle mich hier in der Vergangenheit und auch jetzt nicht als Fan nicht ausreichend informiert, muss ich ganz klar sagen, über die finale Situation. Das finde ich sehr unschön und das setzt sich auch über die unterschiedlichen Führungen unseres Vereins fort. Herr Huschen hat ja mit sehr viel Selbstbewusstsein verkündet, dass sie auf jeden Fall eine Lösung haben, die Backup-Lösung einer Verlängerung. Aber ich meines Wissens strebt man eine Ablösung an, vielleicht einen Teilbetrag zurückzahlen, anderen Teil über andere Wege finanzieren. Mit Banken sei man da im Gespräch und Ähnliches, ein anderes Zinsniveau da anzustreben.
Ja, man sprach immer von Geldgebern. Und ja, also ich glaube, man meinte da bewusst nicht Banken.
Weiß ich nicht, also irgendjemand, der eben vielleicht zu vorteilhafteren Konditionen einem Geld leiht und eben in ein anderes Finanzierungsmodell einsteigt. Das auch da ist meine Ansage, dass diese Aussagen muss man dann eben mit den Ergebnissen abgleichen und dann eben auch zur Not Konsequenzen ziehen. Es darf natürlich jetzt nicht, ich rechne nicht mit der Auflösung des Vereins. Wenn man das gemacht hätte, das wäre wirklich undenkbar. Ich rechne nicht damit. Ich denke, man wird da Finanzierungsmodell fahren. Ich könnte mir sowohl vorstellen, dass man noch weitere Gelder aktivieren wollte, um vielleicht möglicherweise einen Teil auch zurückzuzahlen und dann mit dem Rest eine noch vergünstigtere Zinsniveau zu erreichen, dass möglicherweise unser Budget doch noch unausbalancierter ist, trotz der schon akquirierten Erlöse, dass man das für Etatlücken noch braucht. Ich weiß nicht, ob das Rückstellungen noch sind für den Bobic-Prozess. Ja, da sind viele Erklärungsmuster nötig. Was ich mir wünschen würde, mehr Transparenz, mehr Klarheit über die finanzielle Situation in der Mitgliederversammlung. Das wäre jetzt mal ein ganz konkreter Wunsch. Und ansonsten schauen wir, was am 8. November passiert und danach verkündet wird.
Ja, dann lass uns doch von den trockenen Zahlen mal zu dem kommen, was auf dem grünen Platz stattfindet. Und das war, ich habe es ja eben schon erwähnt, eigentlich was ganz Schönes. Wir haben auswärts gewonnen, 0-3, Martin Winkler, Cuisance und Kownacki. Und war, also ich muss sagen, ich war froh, als das 3-0 nachher passiert ist, weil da wusste ich, okay, da passiert jetzt nichts mehr. Ich hatte ein bisschen gestaunt, als es um die Aufstellung ging, weil die war teilweise ein bisschen anders, als ich sie erwartet hatte. Wir hatten vorhin so schön über Jingles gesprochen. Dafür habe ich doch eine. Darf ich die spielen? Ist das okay?
Ich bestehe drauf.
Na, dann muss ich sie ja spielen. Okay.
Mit welcher Aufstellung ging Hertha BSC in das Spiel?
Es war leicht geändert, weil Grönning und Thorsteinsson für Jensen und Kownacki kamen. Also bei Kownacki kann ich es noch ganz gut verstehen, weil der war ja letztens ja doch deutlich angeschlagen. Also als der da zu Hause gegen Paderborn nochmal zusammenbrach, man machte sich ja echt einen Kopf, dass er da schwerer verletzt ist. Also heute konnte er spielen, von daher schien es ja gut ausgegangen zu sein. Aber ich habe ein bisschen gestaunt, dass er Jensen rausgenommen hat. Für Jensen hat faktisch eigentlich Cuisance gespielt und für Cuisance auf der 10 vorne Thorsteinsson. Ich hätte nicht gedacht, dass das funktionieren würde. Hat es aus deiner Sicht funktioniert?
Ich würde gerne nochmal vorne einsetzen. Also ich habe mich auch sehr über die Startaufstellung gewundert. Ich denke, dass sie zumindest auf zwei Positionen nicht durch die bisher gezeigten Leistungen gerechtfertigt war. Die eine ist die Hereinnahme von Thorsteinsson, der bisher fast ausschließlich enttäuscht hat, so deutlich muss man es sagen. Und das andere, die Beibehaltung der Rechtsverteidigerposition auf Gechter, der im letzten Spiel keine starke Figur gemacht hat, fand ich. Jetzt auch nicht mega schlecht gespielt hat, aber auch es kein Argument gab, ihn da wieder hinzustellen. So war die Situation vor dem Spiel. Nach dem Spiel kann ich nicht umhin, als anzuerkennen, und das gehört dann eben auch dazu, dass Thorsteinsson eine Vorlage zum 2-0 gegeben hat durch seinen Schuss, der dann im Nachschuss durch Cuisance verwandelt wurde. Ich fand ihn sonst mit einigen guten Szenen, aber überzeugt hat er mich auch heute nicht. Ja, muss ich weiter
Tatsächlich.
kritisch sehen. Nein, hat er nicht, überzeugt hat er nicht. Es war eins seiner besten Spiele für Hertha BSC, das muss man dazu sagen, aber die Latte ist auch sehr, sehr niedrig. Aber er hat natürlich seinen Einsatz gerechtfertigt mit diesem wichtigen Scorerpunkt. Er ist nicht schlecht, er war nicht per se schlecht. Die ganze Mannschaft war sehr homogen. Er hat kämpferisch Einsatz gezeigt. Er hatte gute Szenen hinten wie vorne. Also insofern ist das eine solide Leistung. Trotzdem überzeugt bin ich nach wie vor von dieser Lösung nicht. Und Gechter, auch da hat sich die Einschätzung von Leitl bewahrheitet. Der Reporter hat ihn ein bisschen über den grünen Klee gelobt. Ganz so stark habe ich ihn nicht gesehen. Aber hatte auch sehr defensiv wie offensiv wirklich gute Szenen. Insofern, wenn man eben kritisiert, was wir ja auch gemacht haben, was du ja auch gemacht hast, den Trainer kritisiert, heute sind eben diese personellen Maßnahmen aufgegangen und haben sicherlich, das kann man nicht absprechen, zu diesem Sieg beigetragen. Man sagt dann immer schnell, alles richtig gemacht, dazu würde ich mich nicht versteigern, aber da hatte ich noch ein paar offene Fragen auch zu diesem Spiel, die das auch wieder gestellt hat, aber das Ergebnis stimmt, die Leistung der eingesetzten Spieler haben gestimmt, die ganze Mannschaft hat als Mannschaft gestimmt und insofern erstmal Glückwunsch auch an Coach Leitl und das Team für diese Auf- und Einstellung. Das gehört dann auch dazu, das auch so klar zu benennen, finde ich.
Also bei Torsteinsson sind wir tatsächlich einer unterschiedlichen Meinung, weil ich finde, dass Torsteinsson meines Erachtens mit sein bestes Spiel bei Hertha BSC gemacht hat. Er hat mir
sehr
gut gefallen.
Ja, da sind wir uns
doch
einig. Ich habe ja nur gesagt, das ist eine sehr niedrige Latte, die man da überspringt.
Nein, ich finde, er hat, also das war gut, er hat gut gespielt. Er hat mir gefallen. Ich habe ihn sogar als belebend empfunden. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich das jetzt auch bei Cuisance sagen könnte, der ja dadurch nach hinten geht. Ich meine, du kannst mich gerne korrigieren, falls du es anders gesehen hast, dass er eigentlich als zweiter Sechser aufgestellt war. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob er dann in der Offensive manchmal wie so ein Achter fungierte. Hast du das beobachtet?
Nee, und dafür kenne ich mich auch nicht gut genug aus, um das solide beurteilen zu können. Es gibt ja viele, die ihm eine größere Stärke zuschreiben, je näher am gegnerischen Tor ist. Ich habe
ja,
ihn
ich
heute
auch.
Mit ein paar schönen Szenen von ihm in Erinnerung. Er war wieder einer der laufstärksten Spieler und er ist mir nicht negativ aufgefallen. Im Gegenteil, ich finde, er hat ein paar öffnende Szenen im Zweikampf, aber auch mit Pässen. Also er hat mir gut gefallen, Cuisance.
Ja, ich finde, es ging, es war okay. Ich habe ihn wesentlich besser auf der 10 in Erinnerung, als er gegen Hannover gespielt hat. Da hat er ein richtig tolles Spiel gemacht. Da hat er mir sehr gut gefallen. Übrigens, Gröning fand ich fleißig, aber eigentlich war er kaum zu sehen im Spiel. Also es war jetzt nicht so, dass er danach geschrien hat, stell mich im nächsten Spiel wieder auf.
Interessant, dass du es ansprichst. Ich habe über ihn nachgedacht, war sehr neugierig, habe noch gar nicht so viel von ihm gesehen jetzt. Und ich fand, er hatte wenig Bindung zum Spiel, aber das liegt eben daran, dass wir relativ wenig den Ball haben, auch in diesem Spiel wieder. Nur in bestimmten, gerade Umschaltsituationen in die gefährlichen Räume kommen, wo er aus meiner Sicht eine super starke Szene hatte und einen tollen Laufweg und eigentlich auch einen guten Abschluss, der knapp am Tor vorbeigeht, kurz nach dem 1:0. Ich fand, er bringt was ganz anderes mit, was weder Schuler noch Kownacki haben. Ich finde ihn körperlich sehr präsent, das hat mir gut gefallen. Geht sehr stark, darauf habe ich wirklich geachtet, wie er in die Zweikämpfe geht, bringt da eine Physis mit rein, die sie mir eigentlich sehr gut gefallen hat, ohne dass er jetzt natürlich hier die Wurst vom Teller gerissen hat. Ja, aber das war kein schlechtes Spiel von ihm, aber es ist auch für jeden Stürmer, so ehrlich müssen wir schon sein, ein schweres Brot bei Hertha BSC im Sturm zu spielen, weil der Ball kommt doch relativ selten nach vorne, auch selbst in den Spielen, wo wir gewinnen, wie jetzt auch, und sogar 3 Tore schießen.
Ich fand ihn auf jeden Fall fleißig, was natürlich insgesamt und jetzt mal ganz losgelöst von Gröning wahnsinnig härter half. Und ich fand, das gefühlt war das für mich schon wie eine kleine Vorentscheidung, diese frühe Führung durch Hertha BSC. Du hast damals schon gegen Paderborn gesehen, wo ich dachte, wer hier das erste Tor macht, der wird nachher gewinnen, weil die anderen nicht mehr in der Lage sind, dieses Spiel zu drehen. Ab dem Moment fand ich Hertha nicht immer souverän, aber du hast trotzdem eine gewisse Selbstsicherheit gespürt. Die haben ja, das Tor fiel ja schon in der zweiten Minute. Und fand ich richtig schön rausgespielt übrigens. Über Reese, dann der Kopfball von Winkler. Das war ein richtig schönes Tor. Und was mich am meisten wundert, das will ich auch noch dazu sagen, dieser Kopfball, da war eigentlich nicht viel Kraft dahinter. Ich dachte, der macht jetzt einen Aufsetzer und dann hat der Keeper den. Aber der hat den tatsächlich richtig platziert nochmal ins Tor gemacht. Ich finde, der hat aus diesem Kopfball das Beste gemacht, was man eigentlich machen kann. Wollte ich nochmal loben. Und ich wollte dadurch auch Martin Winkler loben.
Ich schließe mich an.
So kurz, okay.
Ja, das reicht.
Gut, Gröning hätte noch das 2-0 machen können, aber ging ganz knapp am Tor vorbei. Ab dem Moment beruhigte sich das Spiel so ein bisschen. Manchmal plätscherte es vor sich hin. Nürnberg konnte das eigentlich sehr ausgeglichen gestalten, hatte mehr Ballbesitz. Und es wird nicht wenige geben, die werden sagen, naja, die waren eigentlich optisch besser und aktiver und kam aber letztendlich auch nicht wirklich, wirklich gefährlich vors Tor. Auch wenn, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hattest, bei Wow hieß es, dass Nürnberg zur Halbzeit 1,43 zu 0,0 Expected X-Goals hätte. Ich habe das dann nochmal im Kicker gesehen, die hatten einen ganz anderen Wert. Ich weiß nicht, wie die drauf kommen.
Ich weiß nicht, da würfelt jede Redaktion anscheinend ihre eigenen X-Goals-Werte raus, aber in dem Fall kann ich mir nur vorstellen, dass der Sky-Moderator da auf der Tastatur eingeschlafen ist, also das ist wirklich ein absurder Wert, es sei denn, du nimmst diese eine Szene, wo Reese über den Ball schlägt bei der Ecke mit einem Wert von 1,0, aber selbst dann komme ich nicht auf 1,46 Punkte. Ich fand, bis auf diese eine unglücklich geklärte Szene von Reese nach dem Eckball, wo der Spieler quasi den Ball selbst von der Linie klärt, der Angreifer, der Nürnberger, waren die erschreckend harmlos und haben nochmal unterstrichen, warum sie bisher die wenigsten Tore geschossen haben. Also das war kaum gefährlich, also eigentlich gar nicht gefährlich.
Ja, die haben mich so ein bisschen erinnert an Hertha letztens in dem Spiel, bemüht, aber nicht wirklich richtig Durchschlagskraft nach vorne, um Torchancen zu generieren. Und so ähnlich verhielt sich Nürnberg eigentlich auch. Es genau. Sah dem ein bisschen ähnlich. Das 2-0, Thorsteinsson auch wieder richtig schön vorbereitet, vorbereitet, auf den Ball geschossen und aufs Tor geschossen und Cuisance hat abgestaubt, hatten wir Glück, Thorsteinsson hätte nachher noch das 0-3 machen können, also ich bin glücklich, zufrieden mit diesem 0-2 in die Halbzeit gegangen und dachte, das könnte was werden. Jetzt muss ich mal überlegen, dieses vermeintliche Handspiel, war das noch in der ersten Halbzeit?
Ich glaube ja, beim Stand von 1-0, glaube ich.
Na dann, also wir haben uns ja schon leicht rumgestritten darum und ich habe tatsächlich, also das ging ja ein hoher Ball in den Strafraum, Dardai springt aus einigen Metern hoch. Es ist meines Erachtens auch nicht nah genug, um zu sagen, dass es zu geringe Entfernung ist und hebt den Arm weit über den Kopf und wird dann quasi an der Faust getroffen oben und es wird weitergespielt. Es gibt keinen Elfmeter. Also zumindest die Moderatoren waren sich sicher, dass das eigentlich ein eindeutiger Elfmeter war oder dass es keinen Grund gab, da keinen Elfmeter zu geben. Und ich habe mir das jetzt zigmal angeguckt. Ich bin der gleichen Meinung. Ich meine, wir hatten Glück, aber ich glaube, du siehst es anders und ich bin gespannt, warum.
Dass wir diese Szene, dass du diese Szene als Mensch, der wirklich ausgeglichen, nüchterner Mensch bist, so sehe ich dich, ja, dass du ernsthaft diskutieren willst, ob das ein Elfmeter war, zeigt für mich, wie tief wir in dieser Handelfmeter-Situation gesunken sind. Das ist aus meiner Sicht absurd, wirklich absurd, hier über einen Elfmeter nachzudenken. Das war für mich, um es mal in Prozentwerten zu fassen, zu 99% kein Elfmeter, während hingegen letzte Woche war es zu 100% kein Handelfmeter, aber das wollen wir nicht nochmal aufwerten, das war eine klare Fehlentscheidung. Hier sage ich, war es zu ganz, ganz überwiegenden Teilen kein Elfmeter, warum nicht? Winkler geht mit dem Kopf zum Ball, er trifft mit dem Kopf den Ball. Das sieht man in der Wiederholung, finde ich, ganz deutlich.
Von dort aus, ne?
War das Dardai?
Ich meine, es war
Dardai. Ich dachte, das war Winkler. Also der Hertha-Verteidiger, sagen wir es mal so. Und von dort, von seinem eigenen Kopf, geht er leicht an die hintere, am hinteren Teil des Körpers befindliche Hand und streift diese leicht. Also, dass wir in diesen Situationen über einen Elfmeter reden, ich empfinde es wirklich als lächerlich und zeigt, also nicht dir gegenüber, ich weiß, wie du das siehst und ich will das respektieren, aber das zeigt, an welchem Punkt wir bei dieser Handelfmeter-Diskussion gekommen ist. Das ärgert mich wirklich maßlos. Da steht der Gewinn, nämlich ein Elfmeter mit etwa 80-prozentiger Torwahrscheinlichkeit, zu der Schwere des Vergehens in einem derartig krassen Missverhältnis, dass es mir wirklich den Sport verleidet. Das kann ich nicht anders sagen. Ich sehe da gar keinen Anhaltspunkt, auch nur über einen Elfmeter nachzudenken.
Ja, mich überrascht das, weil ich habe mir die Situation mehrfach angeguckt, Bild für Bild. Ich sehe nicht, dass er mit dem Kopf gegenkommt. Er hat den Arm so weit oben. Du kannst sogar sehen, dass er oben gegen die Hand geht und dadurch den, Kopf auf keinen Fall. Ich will dir jetzt nicht jedes Bild einzeln schicken, aber das... Es kam an die Hand und wenn du den Arm nach oben nimmst, dann ist er auch nach dem neuen Regelwerk, soweit ich das sehe, mit Sicherheit nicht verkleinert. Also wenn du den Ball mit der Hand über deinem Kopf noch berührst, dann ist das immer Elfmeter. Ich weiß nicht, wie du darauf kommst, dass der den noch mit dem Kopf berührt.
Ich sage mal einen Satz und vielleicht können wir so auseinandergehen. Es waren in dem Ticker, ich glaube bei Sport 1, beim Spiel gegen Paderborn, als es den Handelfmeter gegen Eichhorn gab, stand da nur, ich sage zu dieser Handregel gar nichts mehr, Punkt.
Ja, also
mein Kommentar dazu. Ich bin nicht überzeugt, ich bleibe hundertprozentig bei dem, was ich gesagt habe. Ich weiß, was ich gesehen habe. Klar, jede Einstellung ist unterschiedlich, aber mich holst du nicht ab. Wir kommen da nicht zusammen. Und ich finde, das ist aus Sportlichkeitsgesichtspunkten ein Aspekt, das ist unerträglich mittlerweile. Aber was eben schwierig ist, ist eben diese Willkür. Letzte Woche ein Anschuss einer angeblockten Hand, einer anliegenden Hand, wird als Elfmeter gewertet. Heute der leichte Tusch an einer etwas ausgestreckten Hand wird eben nicht als Hand gewertet. Es ist eine Shitshow. Sorry, das ist einfach nur noch peinlich. Hier ist ja aus meiner Sicht schnellstens der DFB gefragt. Für bessere, 100% einig geht es nicht, das ist mir klar, aber für eine etwas einheitliche und aus meiner Sicht sehr viel zurückhaltendere Linie zu sorgen, was Handelfmeter angeht. Das hat aus meiner Sicht Auswirkungen angenommen, die werden dem Fußball nicht gerecht. Das tut mir leid, das verleidet mir den Spaß.
Ja, das klingt aber auch fast ein bisschen naiv, wenn du sagst, schnellstens. Das ist eine Situation von vielen und bisher haben alle...
Schnellstmöglich, also irgendwann muss es ja passieren. Ne?
Ja, aber ich meine, seit wie vielen Jahren haben wir das hier? Also ich sag mal, wir sind ja insofern beieinander, dass wir beide die Situation von letzter Woche auch so sehen, dass das albern war, dass das ein Elfmeter war, dass insgesamt die Elfmeter oder die Handregel einfach immer noch zu unterschiedlich gewertet wird. Das macht den Fußball einfach nicht besser. Anhand dessen, was ich heute gesehen habe, komme ich aber zu keinem anderen Schluss, dass das tatsächlich heute ein klassisches Handspiel war. Aber dann verbleiben wir einfach, dass wir uns da nicht drauf einigen können und das ist auch in Ordnung. Dann können wir ja vielleicht zur zweiten Halbzeit kommen. Und es klingt ein bisschen komisch. Ich habe die eigentlich nur noch so mit einem Auge angeguckt, weil ich dachte, naja, okay, Nürnberg versucht's, aber die beißen sich eigentlich an uns die Zähne aus. Das Spiel plätscherte so ein bisschen vor sich hin. Man hatte immer so ein bisschen Angst, naja, lass sie nicht so viel spielen. Jetzt ein Anschlusstor, dann wird's hier nochmal spannend. Aber mit dem 0:3 durch Kovnatski war es dann eigentlich durch.
Ja, aber das ist doch schon eine Aussage und wir kommen vielleicht. In der Vergangenheit hast du und viele andere Kommentatoren viel am Spielsystem, auch von der Art und Weise vom Spiel von Hertha in dieser Saison unter Leitl kritisiert. Aber einen Punkt, finde ich, kann man fast eigentlich durch alle Spiele oder zumindest durch die große Mehrzahl der Spiele, selbst durch die, die wir verloren haben, eigentlich sagen, dass wir deutlich an defensiver Stabilität gewonnen haben. Auch bei Standards finde ich das bemerkenswert. Also während unter Fjell, den von mir weiterhin sehr geschätzten Trainer, wir extremste Probleme in Standardsituationen haben, fast jede Ecke Freistoß wirklich zu einer hochkarätigen Torchance des Gegners geführt hat, ist das dieses Jahr, diese Saison ganz anders. Ich bin selbst in den Eckenfestival da in Hannover, wo die uns da 16 Ecken oder so um die Ohren geschlagen haben, war der wirklich kaum oder keine Szene dabei, die den Puls hat hochgehen lassen. Mittlerweile bin ich bei Ecken ganz ruhig. Das war letzte Saison nicht so. Und auch sonst, finde ich, haben wir spätestens jetzt auch seit der Umstellung auf die Viererkette einen deutlich besseren Zugriff, deutlich mehr Kompaktheit. Das gefällt mir sehr gut. Das überdeckt, kann die spielerische Armut im Spiel nach vorne leider nicht gänzlich auffangen. Dazu kommen wir sicherlich noch bei einer Gesamtbetrachtung. Aber trotzdem finde ich, dass es weiterhin ein Qualitätsmerkmal auch jetzt für Coach Leitl sprechend, was man wirklich als Erfolg buchen kann, dass sich auch noch gewiss ein bisschen durch die Saison tragen kann.
Was für dich ein verdienter Sieg?
Ja, hochverdient. Also Nürnberg war wirklich schwach. Man merkt, dass diese Mannschaft Probleme hat. Wir hatten in unserem Chat so ein bisschen, wir werden dann nächste Woche dran denken, wenn sie das Spiel machen müssen, ja, dann waren sie hilflos und einfallslos, genau wie wir letzte Woche gegen Paderborn und vielleicht auch wieder nächste Woche gegen Münster. Es ist wirklich schwer und Nürnberg hat Probleme, fühlen sich vielleicht auch in der Umschaltsituation, in der passiven Rolle wohler, die sie heute vor heimischem Publikum vielleicht auch mit dem Sieg im Rücken nicht annehmen konnten oder wollten, oder wir haben ihnen den Ball gegeben. Mein Gott, wenn das eben der Weg ist, dann soll es der sein. Ja. Ob uns das wirklich Richtung Aufstieg trägt, so ein passiver Ansatz, der ja auch unter Pal Dardai häufig kritisiert wurde, das werden wir jetzt sehen. Oder ob wir dann doch noch den Hebel umschalten irgendwann und auch spielerisch an zu überzeugen beginnen, das ist jetzt die Frage. Weil spielerisch natürlich im eigenen Ballbesitz haben wir auch heute sehr, sehr wenig gezeigt. Ja, also das waren gute Umschaltsituationen, aber haben wir, ich weiß nicht, wir haben ja, glaube ich, kein Pressing gespielt. Wir hatten keine langen Ballbesitzphasen, die zu Torannäherungen geführt haben. Und das werden wir sicherlich wieder nächste Woche gegen Münster erleben, dass wir uns da wahrscheinlich sehr schwer tun werden.
Ich hatte heute den Eindruck, ich habe eine Doublette von dem Hannover-Spiel gesehen. Du hast ja schon gesagt, spielerisch war das, was Hertha da geboten hat, sagen wir mal limitiert. Also den Gegner dominiert haben wir nicht. Aber die haben sich wahnsinnig schwer getan, gegen uns Tore zu schießen. Und das ging Hannover so, das ging Nürnberg so, weil ich noch überlegt hatte, ist eigentlich Nürnberg so schwach oder Hertha so stark? Und ich konnte es nicht so richtig beantworten. Ich hatte heute schon den Eindruck, dass Nürnberg einfach manchmal auch limitiert war und dass es eben auch kein Zufall ist, dass sie da unten stehen. Also wir hatten auch so ein bisschen das Glück, dass auch den Nürnbergern nachher einfach die Mittel fehlten.
Das kann man schon so sagen. Ich würde ganz gerne, das hattest du vorhin länger ausgeholt, da hattest du was Interessantes gesagt, das hat so mit mir so eine Überlegungskaskade ausgelöst, die ich gerne mal mit dir teilen würde. Ein beliebtes Narrativ bei allen Trainern der zweiten Liga, aber auch insbesondere jetzt bei Stefan Leitl, dass wir jetzt schon diese Saison gehört haben, immer wieder ist diese Frage, wer schießt das 1-0? Wenn das 1-0 schießt, dann läuft das Spiel anders. So hat das gegen Paderborn behauptet. Heute und in Hannover ist uns das 1-0 geglückt. Ist es wirklich so einfach, dass dann einfach quasi schon zu 60, 70, 80% der Sieg eingetütet ist, wenn du 1-0 führst, egal wie? Ist es das Rezept in der zweiten Liga oder kann man nicht mit spielerischen Mitteln auch mal eine Antwort auf einen 1-0 Rückstand finden? Das ist sowas, wo ich ein bisschen ratlos bin. Bin ich da naiv? Sind die Fachleute der Leitl und die Trainer der zweiten Liga einfach, schätzen die das besser ein oder ist das eine Schutzbehauptung? Sind wir Fans da naiv? Das ist so die Frage, die ich mir stelle. Wie denkst du denn darüber?
Das ist lustig, weil die Frage, die schließt so ein bisschen an eine Bemerkung, die ich mir nachher für den Schluss ja noch vorgelegt hatte, nämlich ob wir ein Fall für die Couch sind, weil ich Hertha so unterschiedlich erlebe. In dem Hannover-Spiel, in dem Nürnberg-Spiel, in dem Paderborn-Spiel haben wir ein ganz anderes Auftreten der Spieler gehabt. Und Was hat dazu mit beigetragen? Natürlich der frühe Rückstand oder die frühe Führung. Ich glaube tatsächlich auch, dass das eine Menge bei Hertha verursacht oder bei Hertha eine Menge ausmacht. Teile aber deine Meinung, dass das eigentlich nicht das entscheidende Kriterium sein sollte, weil man kann sich ja noch wehren. Es gibt Mannschaften, die werden dann wütend, die wollen dann gegenhalten. Aber Hertha hat große Probleme, das Spiel zu machen. Also was ist das jetzt für eine Antwort? Ein großes Ja, Nein. Ja, im Moment tut sich Hertha schwer, Spiele zu machen und vor allem dann, wenn sie hinten liegen, dann scheint das ein Nachteil zu sein, weil sie wirken hilflos, weil sie es kaum hinkriegen. Teilweise werden sie dann ausgekontert. Also dieses erste Tor im Moment macht es was aus, aber ich glaube, in einer spielerisch starken, in einer gefestigten Mannschaft, die eingespielt ist, bei der es gut läuft, die muss sowas wegstecken können und eigentlich wollen wir da hin. Also vielleicht ist es so, aber es ist kein gutes Zeichen, dass es so ist, weil dafür bist du da, dass du auch mal im Rückstand sowas aufholst, an dich selber glaubst und guckst mit Wut im Bauch, dass du eben so ein Spiel drehst und natürlich geht das. Habe ich dir jetzt eigentlich geholfen?
Ja, ich musste gerade, ich habe vorhin noch einen Artikel von Marc Schwitzki gelesen, der so ein bisschen geschrieben hat, zum Abstieg zu viel, zum Aufstieg zu wenig. Und das sammelt das so ein bisschen ein. Eine Mannschaft, die aufsteigen kann und will, die muss auch Widerstände überwinden können. Nicht, das kann sie, auch eine Aufstiegsmannschaft kann das nicht immer, aber in doch mehr Fällen als so sollte sie dazu in der Lage sein, auch einen Rückstand mal zu biegen, als in Fällen, wo sie das nicht kann. Und da hat Hertha wirklich zu wenig nachgewiesen. Und da muss eine spielerische Entwicklung jetzt noch stattfinden, sonst wird es mit dem ja vom Verein und von Spielern in erster Linie geäußerten Ziel eines Aufstiegs in diesem Jahr ganz, ganz eng. Ja, da muss wirklich noch viel passieren, um in die Nähe der Aufstiegsränge zu kommen und ein realistisches Wort, um dieses Saisonziel mitzureden.
Also ich werde das Wort Aufstieg jetzt erstmal nicht in den Mund nehmen, weil mir das wahnsinnig unpassend erscheint, so wie wir aufgetreten sind und so wie wir uns präsentieren bisher in dieser Saison. Ich wäre schon zufrieden, wenn es die Mannschaft schafft, sich in den nächsten Spielen zu konsolidieren, um genügend Abstand von den Abstiegsplätzen zu haben. Das ist bisher nicht selbstverständlich gewesen. Wir waren da sehr nah dran. Und mal sich so ein bisschen zu festigen. Sprich, im Moment gebe ich mich ja eigentlich schon mit einer Konsolidierung im Mittelfeld eigentlich zufrieden und denke erstmal, Aufstiegsgerede bringt uns jetzt im Moment überhaupt nicht weiter. Wir sollten erstmal gucken, dass wir wieder anfangen, mal ein Heimspiel zu gewinnen. Und dann über alles andere kann man später mal überlegen. Was mich dabei allerdings stört, Leitl und Weber sind ja schon sehr stark in der Kritik gewesen. Gerade bei Leitl finde ich das ein bisschen undankbar. Der hat in der Rückrunde letzte Saison überwiegend gezeigt, dass man mit einer Mannschaft auch gut arbeiten kann. Ende letzter Saison, die letzten drei Spiele waren nicht mehr so dolle, jetzt der Anfang war nicht mehr so dolle, da gab es mindestens vier Spiele, wo man sagen muss, die sind sehr schlecht. Aber wenn ich jetzt überlege, dass Weber seit 2023 bei Hertha BSC ist, dann staune ich eigentlich so ein bisschen, dass beide im gleichen Tenor in der Kritik sind, weil Weber hat viel, viel mehr Mannschaften hier zusammengestellt, hat sie viel, viel mehr Trainern gegeben und viel, viel mehr Trainer sind darin gescheitert. Und wenn ich mich jetzt wieder von Leitl trennen würde, wenn es jetzt nicht gut geht, dann kommt halt der nächste Trainer und der hat die gleichen Probleme. Also ich bin mir nicht so ganz sicher, ob nur schon Konsolidierung im Mittelfeld auf Dauer eigentlich etwas ist, wo man sagen muss, wie möchte ich eigentlich jetzt in dieser Saison mit Leitl und Weber weiter arbeiten? Rette ich mich in die Winterpause, um zu gucken, wie kommen wir weiter? Können wir unsere Ziele noch erreichen? Oder sind wir nach wie vor so klamm, dass wir uns das eigentlich gar nicht erlauben können, selbst wenn wir es sollten? Also ich bin im Moment so ein bisschen desillusioniert und trotz des Sieges, wir sind noch lange nicht über dem Berg.
Ja, das waren jetzt viele Gedanken. Ich steige mal bei dem einen ein. Nicht erstmal Konsolidierung erwarten, nicht zu sehr nach oben gucken. Das hat, wie ich finde, sehr sympathisch und auch sehr klar Fabi Rehse auch formuliert. Lass uns erstmal 2-3 Spiele in Folge eine gute Leistung abliefern und dann mal schauen. Ja, das ist ja auch so der Tenor deines Vortrags gewesen, kann ich mich absolut hinter versammeln und hoffe jetzt auch wirklich einen Schritt nach vorne im Spiel gegen Münster, die uns ja wirklich im Pokalspiel hergespielt haben. So klar muss man das sagen, das war wirklich ein absoluter Systemzusammenbruch seitens Hertha, der bizarrerweise mit einem Sieg geendet ist. Da will ich einen klaren Schritt nach vorne sehen nächste Woche. Das wäre schön. Ja, was deine längeren Ausführungen noch zu Weber und Leitl angeht, schwierig einzusteigen. Also, dass man beide im Gleichklang klingt, finde ich erstmal gut, dass man eben nicht nur über den Trainer redet, sondern auch über den sportlichen Verantwortlichen dahinter, der die große Teile der Mannschaft zusammengestellt hat und eben auch den Trainer ausgesucht hat. Ich glaube, bei Leitl, das wurde heute wieder sehr deutlich, in der PK wurde er gefragt, warum schafft er das denn nicht, diese Leistung auch mal zu Hause zu zeigen, sagt er, weiß ich nicht. Also das wüsste ich auch gerne. Also er ist ratlos und ich glaube, das hat irgendwas Erfrischendes heute für mich gehabt. Klar, mit einem Sieg im Rücken ist es einfacher, so einen Satz hinzunehmen. Die sind so, diese Mannschaft und glaube die Trainer, Mannschaft, wenn wir die jetzt zusammennehmen, die sind sich auch ein Stück weit selbst ein Rätsel. Und ich kann das natürlich aus der Ferne, können wir das auch nicht auflösen, aber ich glaube, sie haben nicht mit diesem wirklich verheerenden Saisonstart gerechnet, der immer noch ist. Ich erinnere mich an die Großaufnahmen der Spieler in dem Schalke-Spiel, wo sie für mich wirklich vollkommen entsetzt waren, dass sie in der Lage sind, so schlecht zu spielen, und von diesem Schock haben sie sich bis heute nicht erholt. Und die suchen sich irgendwie noch. Und das jetzt wieder zusammenzusetzen, ist zum einen, wie du schon sagst, Fall für die Couch, ein Thema psychologischer Betreuung, Selbstbewusstsein, Siege helfen, Tore, hoffentlich hilft das. Aber auch vielleicht auch nochmal Impulse im Training setzen. Vielleicht kommen Impulse von Leitl ja gebetsmühlenartig wiederholt, dass er da sich aus dem Reservoir der Verletzten noch größere Impulse hofft, auch wenn ich nicht so genau weiß, wen er denn für alle diese Leute rausnehmen will. Deswegen wirkte das auch für mich immer so wie eine relativ schwache Schutzbehauptung. Gleichwohl hat er sicherlich den einen oder anderen Spieler fest eingeplant. Ich denke da nur an Paul Seguin, ja, mit dem er sicherlich sehr viele Hoffnungen verbindet. Ob sich das alles materialisiert und wir dann eine andere Hertha erleben werden, das werden wir jetzt sehen. Er kriegt zumindest mit diesem Sieg weiterhin erstmal Zeit, noch diese Wege zu finden. Und bevor man, also wenn wir heute verloren hätten, hätte ich auch stark für einen Wechsel votiert, weil man eben dann doch gemerkt hätte, dass Leitl überhaupt keinen Zugang mehr zu Lösungen findet. Aber dem ist nicht so. Er hat jetzt zwei starke Auswärtsspiele in Folge abgeliefert. Das heißt, irgendwas funktioniert auch. Das können wir ihm und will ich ihm auch gar nicht absprechen, aber vieles funktioniert auch eben nicht. Und nicht nur den, ich will jetzt gar nicht die finanziellen Aspekte sagen, aber eben auch im Sinne von sportlicher Kontinuität ist es sicherlich ratsam, hier weiter Kredit zu gewähren und der Arbeit erstmal zu vertrauen. Das ist erstmal nicht falsch vor dem Hintergrund der aktuellen doch sehr wankelmütigen Ergebnisse, wenn auch unbefriedigende. So sehe ich es. Also jetzt den Aufstieg zu erzwingen mit einem Trainerwechsel, da würde ich jetzt im Moment noch vor zurückscheuen.
Ja, ich auch. Du, eine Jingle hätte ich noch zum Schluss. Darf ich die noch nehmen?
Hau rein. Ich bestehe drauf.
Was kommt in den nächsten Wochen auf uns zu? Der Ausblick.
Wobei, das können wir eigentlich ganz kurz machen. Ich sag's mal, wir haben jetzt ein Heimspiel gegen Preußen Münster, das haben wir schon erwähnt. Dann auswärts in Bochum. Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf, dann das ganz unangenehme Pokal, Heimspiel gegen Elversberg. Gott, dass ich mal so viel Angst vor Elversberg haben würde. Und worauf ich mich tatsächlich freue, ist das Heimspiel gegen Dynamo Dresden. Denn, weißt du, ich habe jetzt in den letzten 2 Jahren bei jeder Mannschaft, die kommt, lasst uns Berlin einnehmen. Wo ich immer denke, mein Gott, dann sind da 4.000, 5.000 Leute da, alles okay. Aber ich muss sagen, also wirklich die lautesten Gäste, die ich jemals hatte, das war damals Dynamo Dresden im Pokalspiel gegen Hertha BSC. Es ist jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsverein, aber man muss wirklich sagen, was die da an Leuten hingebracht hatten nach Berlin und was die für eine Stimmung gemacht haben, das war unglaublich. Also wenn irgendeiner mal einen Maßstab für Gäste in Berlin gesetzt hat, dann war es Dresden, und deswegen freue ich mich an sich dann doch drauf, weil ich glaube, das wird ein ganz stimmungsvolles Spiel.
Das hoffe ich auch. Dresden übrigens die erste Mannschaft so im oberste Spielklasse, die ich mal, wo ich mein erstes richtiges Fußballspiel gesehen habe tatsächlich.
Ah, okay.
Ein 5:0-Sieg noch mit Kürsten und Sammer Ende der 80er Jahre. So war gar nicht Hertha mein erstes Spiel, sondern tatsächlich Dynamo Dresden. Da habe ich meinen Opa mitgenommen.
Oh.
Das als kleine Anekdote am Rande.
Ich bin
ja?
Ich bin letztens durch Zufall über einen Videoschnipsel gestolpert. Da habe ich mir angeguckt, Bayer Irding gegen Dynamo Dresden im, ich sage jetzt mal UEFA Cup damals noch, das muss in den 80ern gewesen sein. Das war dieses unfassbare Spiel, wo Irding eigentlich, ich glaube, mit 1:3 hinten lag. Die mussten zig Tore schießen und haben dann nachher dann doch noch 7:3 gewonnen. Und da war der Vater von Matthias Sammer, war Trainer bei Dresden. Und ich muss sagen, für so ein der Mann war ein richtiger Gentleman, muss ich sagen. Der hätte eigentlich tot enttäuscht sein müssen nach dem Spiel, war er sicherlich auch, aber hat sich da den Fragen gestellt und ich muss sagen, sehr sympathisch. So denke ich heute an Dynamo Dresden und an die Sammers.
Ja, und du spielst sicherlich auf dieses tolle Pokalspiel an, das wir dann doch noch gedreht haben, wo ja da irgendwie 20.000, 30.000 Dresdner da waren.
Ja.
Ich habe gerade noch mal geguckt, der Reformationstag, also der Freitag vor dem 1. November, ist Feiertag in Sachsen und ich glaube, das erhöht auch noch mal die Chancen für die Gästefans, ein langes Wochenende in Berlin einzubringen. Ich hoffe, die Hütte wird voll. Wir erleben wieder so ein fantastisches Spiel wie damals im Pokal, hoffentlich mit ähnlichem Ausgang. Ansonsten zu dem Ausblick, den du gegeben hast, diesen Spielausblick, sagen wir mal, bis auf das Spiel von Elversberg, in Klammern, ich habe auch die Hosen voll vor denen. Wenn ich mir die anderen Spiele ansehe, die anderen Gegner und in welcher Verfassung die im Moment sind, wenn wir nochmal in den Aufstiegskampf eingreifen wollen und uns früher in die Richtung positionieren wollen, dann müssen wir die Mehrzahl dieser Spiele gewinnen. Und das können wir auch, das traue ich unserer Mannschaft zu. Nur es wäre auch gut, wenn es passiert. Ja, das Pokalspiel klammern wir mal aus. Aber ich denke, wir haben Heimspiel gegen Münster, da muss endlich mal zu Hause eine Leistung gegen Bochum, ein taumelnder Gegner auswärts, das liegt uns. Fortuna Düsseldorf struggelt, Dresden Aufsteiger, kampfstark, aber auch zu Hause und Lautern in unserer Paradedisziplin auswärts, wo wir auch zuletzt auswärts gut ausgesehen haben. Das sind alle Spiele, die man zumindest gewinnen kann und das sollte zumindest das Ziel sein, das würde ich mir sehr wünschen. Und es wäre auch wichtig, dass wir jetzt mal so ein bisschen Lauf bekommen, möglichst keins oder nur ein Spiel verlieren von denen, vielleicht einmal unentschieden, den Rest gewinnen. Das wäre so eine Staffel, wo ich sage, Mensch, da entsteht mal eine Dynamik, da kommt mal was ins Rollen, da sind vielleicht auch die Fans wieder angezündet, die, glaube ich, ganz schön sickig sind. Und ich glaube, da hat auch dieses Spiel jetzt, dieser tolle Sieg heute, nicht viel geändert, gerade für die Heimfans. Ich meine, ich muss mir das ja nicht ansehen. Ich schaff's selten bis nie ins Olympiastadion. Ich bewundere jeden, der dahin pilgert und diese Leistung, die sie da dieses Jahr oder diese Saison hingestellt haben, aushält. Also Chapeau. Also da hätte ich langsam den Kaffee offen, muss ich wirklich sagen. Und ich hoffe, dass Preußen da eine Wende markiert. Wenigstens von der Leistung, wenn sie es schon nicht gewinnen. Ja.
Ja, also alles keine Übermannschaften, wobei ich ja gerade bei Fortuna Düsseldorf gedacht hätte, die würden gerade die Saison das richtig wuppen, aber gar nicht der Fall. Haben mich im Kickspiel ganz viel Punkte gekostet.
Sprich mich nicht drauf an.
Oh, heute, der Spieltag heute war gut, ich bin zufrieden.
Ich gucke gar nicht, es frustriert mich. Ich gucke immer nur beim Tippen rein und denke, ach, guck wieder an, wieder einen Platz verloren.
Ja, Marcolinho ist auch noch sehr gut. Der hat lustigerweise heute alle Tipps, glaube ich, fast exakt wie ich gespielt. Also ich gucke da immer ganz gerne rein, aber nächste Woche muss ich noch tippen, aber da habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Du, wir sind durch. Vielen Dank.
Ich bin auch durch.
Denke mal, wir sind jetzt über doch wieder so im Eine-Stunde-Bereich, 1:05, je nachdem, wie lang das Vorgespräch war, das habe ich jetzt nicht im Kopf. Wir sollten nochmal, das würde ich ganz gerne machen, den Christian und den Andreas Kroth nochmal grüßen. Mit denen hatte ich ja die anderen beiden Folgen die Saison gemacht, das waren ja noch nicht so viele Folgen. Und beide hatten eine Niederlage, du hast jetzt den ersten Sieg mal mitgenommen, gratuliere. Trotzdem grüßen wir beide und danke, dass sie damals trotzdem mitgemacht haben. Man spricht ja immer lieber über einen Sieg.
Naja, das sind Therapiestunden, das hatte ja Andreas Kurt ja auch zuletzt gesagt. heute ein freudiges Ereignis. Ich bin normalerweise echt eine Pechmarie. Also insofern, vielleicht ist das ja die Wende. Vielleicht bin ich ja schuld. Keine Ahnung. Ich nehme es erstmal auf mich.
Ich glaube nicht, dass du schuld bist. Also, aber glaube und so. Ich glaube, meistens verkackt es Hertha selber. Seien wir ehrlich.
Ich glaube, die brauchen keine Hilfe dabei.
Die brauchen da wirklich keine Hilfe. In den letzten 50 Jahren haben sie das immer von alleine ganz gut gekriegt. Also die Zeit, die ich mitbekomme. Nee, vielen Dank. Dann glaube ich, sind wir durch. Und ohne weitere Jingle einfach nur vielen Dank und Haue.
Ein kräftiges Haue.
Exil Herr Tanner Podcast.